Geburtstag haben ist ja grundsätzlich mal was Schönes. Also vor allem für Kinder. Ab einem gewissen Alter lässt die Freude am Geburtstag dann vielleicht ein bisschen nach, weil es einem bewusst wird, ich werde schon wieder ein Jahr älter. Aber grundsätzlich, denke ich, hat jeder eigentlich gerne Geburtstag. Es ist was Schönes, man steht so ein bisschen im Mittelpunkt, man bekommt vielleicht Geschenke, die Leute sind vielleicht besonders nett zu einem, man bekommt Glück und Segenswünsche. Eigentlich so schön, dass man manchmal fast jeden Tag Geburtstag haben möchte. Nicht unbedingt, dass man jeden Tag ein Jahr älter werden will, aber so, dass man diese schönen Dinge erlebt, die es da so gibt am Geburtstag, ich finde das was ganz Nettes. Wäre schön, wenn das jeden Tag ginge, ist aber nicht so. Und in unserem heutigen Bibelabschnitt, da geht es auch um einen Geburtstag, und zwar um den Geburtstag der Gemeinde. Und da wird man auch manches entdecken, was wir vielleicht gerne jeden Tag in der Gemeinde hätten, wo wir uns wünschen würden, das wäre doch toll, wenn das immer so wäre bei uns in der Gemeinde. Und inwieweit es realistisch ist, das sehen wir dann bei den einzelnen Punkten. Wir lesen den Text Apostelgeschichte 2, die Verse 37 bis 47. Und das dürft ihr gerne mit mir aufschlagen. Apostelgeschichte 2, die Verse 37 bis 47. Als sie das hörten, ging es ihnen wie ein Stich durchs Herz und sie wandten sich an Petrus und die anderen Apostel mit der Frage: Was sollen wir tun, werte Brüder? Da antwortete ihnen Petrus: Tut Buße und lasst euch ein jeder auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden taufen. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die noch fernstehen, so viele ihrer der Herr, unser Gott, berufen wird. Auch noch mit vielen anderen Worten redet er ihnen eindringlich zu und ermahnte sie: Lasst euch aus diesem verkehrten Geschlecht erretten. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen, und so kamen an jenem Tage etwa 3000 Seelen zur Gemeinde hinzu. Sie hielten aber beharrlich fest an der Lehre der Apostel und an der brüderlichen Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den Gebeten. Und über jedermann im Volk kam Furcht und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Alle Gläubiggewordenen aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Sie verkauften ihre Besitztümer und ihre Habe und verteilten den Erlös unter alle nach Maßgabe der Bedürftigkeit eines jeden. Und indem sie am täglichen Besuch des Tempels mit Einmütigkeit festhielten und das Brot in den einzelnen Häusern brachen, genossen sie ihre tägliche Nahrung mit Frohlocken und in Herzenseinfalt, priesen Gott und standen mit dem ganzen Volk in gutem Einvernehmen. Der Herr aber fügte täglich solche hinzu, die gerettet wurden. Ich möchte gerne noch beten, ich durfte dazu sitzen bleiben. Jesus, danke dafür, dass wir diesen Bericht haben von den Anfängen der Gemeinde, vom Geburtstag der Gemeinde. Und bitte hilf uns zu verstehen, was du uns sagen möchtest. Bitte gib mir die richtigen Worte, um ja, das zu verkündigen, was du zu sagen hast. Danke, Herr, dass wir ja, dich darin sehen können, deine Herrlichkeit. Und ja, bitte rede du zu uns und mach uns bereit, uns von dir was sagen zu lassen. Amen. Ich habe die Predigt genannt, der Geburtstag der Gemeinde, und wir wollen uns heute Morgen drei Geburtstagsgeschenke anschauen, die Gott seiner Gemeinde gemacht hat damals. Erstens Sündenerkenntnis und Erweckung, zweitens Zeichen und Wunder und drittens Liebe und Gemeinschaft. Das erste Geschenk, Sündenerkenntnis und Erweckung. Das ganze Kapitel 2 beschreibt ja eigentlich das sogenannte Pfingstwunder, als der Heilige Geist auf die Jünger kommt und sie dazu befähigt, in anderen Sprachen die großen Taten Gottes zu verkünden. Und über diese Gabe der sogenannten Zungenrede, besser wäre Sprachenrede. Da werde ich heute nicht viel sagen. Dazu kommen wir noch ausführlich, wenn wir dann mal über 1. Korinther 14 predigen. Da gibt es ein ganzes Kapitel dazu, deswegen sage ich heute nichts dazu. Aber auf jeden Fall werden durch dieses Wunder, dass die Apostel in anderen Sprachen reden konnten, Menschen aufmerksam und sie werden bereit, auf die Pfingstpredigt von Petrus zu hören. Da steht dieser ungebildete Fischer da vorne, der früher sein Leben lang Fische gefangen hat und jetzt auf einmal hier eine flammende evangelistische Botschaft hält. Und diese Botschaft, die schlägt ein wie eine Bombe. Und Petrus nimmt ja auch kein Blatt vor den Mund. Er konfrontiert die Menschen dort in Jerusalem mit ihrer Schuld, die Verse 22 bis 36 in Apostelgeschichte 2, zeigt er ihnen, was sie für eine Schuld auf sich geladen haben, dass sie den verheißenen Messias abgelehnt haben und ihn sogar durch die Römer, durch die Besatzungsmacht haben hinrichten lassen. Aber er bleibt dabei nicht stehen, sondern er beschreibt auch das Wirken Gottes an Jesus. Er beschreibt die Auferstehung Jesu und er bezeugt, dass dieser Jesus, der von ihnen hingerichtet wurde oder in ihrem Auftrag hingerichtet wurde, dass dieser Jesus der Christus war oder der Christus ist, der verheißene Messias. Das ist die Botschaft mal knapp zusammengefasst, wir haben sie letzten Sonntag schon gelesen. Und dann nach dieser Predigt, da passiert dann das, was sich eigentlich jeder Evangelist wünscht. Steht in Vers 37, als sie das hörten, ging es ihnen wie ein Stich durchs Herz und sie wandten sich an Petrus und die anderen Apostel mit der Frage, was sollen wir tun, werte Brüder? Also diese Menschen sind völlig überführt von dem, was Petrus predigt. Sie wissen, in dieser Predigt, da geht es nicht um irgendjemanden, sondern da geht es um mich. Und jetzt ist von mir eine Reaktion gefragt auf diese Botschaft, und deswegen fragen sie, was sollen wir tun, werte Brüder? Und so eine Reaktion wünschen sich nicht nur Evangelisten, die vor großen Menschenmassen Predigten halten, sondern solche Reaktionen wünschen wir uns ja eigentlich alle. Wir haben ja alle irgendwelche Menschen in unserem Umfeld, für die wir beten und wo wir uns wünschen würden, dass sie umkehren. Ob das Verwandte sind, Freunde, Arbeitskollegen, wer auch immer. Wie schön wäre es, wenn sie so reagieren würden, wie hier diese Menschen in Jerusalem. Wenn sie sagen würden, das, was du sagst, das ist wahr, das merke ich, das weiß ich. Und ich weiß, ich muss in meinem Leben was ändern. Was soll ich tun? Würden wir uns wünschen, ist leider nicht immer so. Aber warum haben die Menschen in Jerusalem so darauf reagiert? Warum waren die so offen für diese Botschaft? Erstens mal waren diese Menschen in Jerusalem Juden. Das heißt, sie kannten das Alte Testament. Das war für sie nichts Neues. Sie kannten den Schöpfungsbericht. Sie wussten über den Sündenfall Bescheid. Sie kannten Gottes Gericht der Sintflut oder auch den Turmbau zu Babel. Das waren für sie alles bekannte Geschichten. Sie wussten, wie Gott Sodom und Gomorra gerichtet hat oder wie Abraham Isaak opfern sollte. All diese Dinge musste Petrus ihnen nicht mehr erklären. Das wussten sie schon. Und sie, die Juden dort in Jerusalem und die Generationen vor ihnen, die hatten unter dem Gesetz von Mose gelebt. Und sie hatten bemerkt, dass dieses Gesetz an sich gut ist, aber dass sie es nicht einhalten können. Dass sie dem nicht Genüge tun können, was dort gefordert wird. Und sie hatten diese große Hoffnung, eines Tages wird der Messias kommen, der sein Volk erlösen wird von seinen Sünden, der uns befreien wird. Diese Hoffnung, die war in ihnen da und sie wussten, Gott wird das eines Tages erfüllen. Sie waren also durch die Geschichte ihres ganzen Volkes, waren sie darauf vorbereitet, auf das, was Petrus ihnen hier predigt. Zweitens war Jerusalem die Stadt, in der Jesus auch viel gepredigt hat und auch Wunder getan hat. Und deswegen war diese Stadt auch schon vorbereitet. Jesus war dort in Jerusalem eingezogen am Palmsonntag, mit großem Jubel empfangen worden. Und eine knappe Woche später wurde er von den gleichen Menschen wahrscheinlich hingerichtet, die ihn davor noch jubelnd empfangen haben. In Jerusalem ist er gestorben und auferstanden und in Jerusalem ist Jesus seinen Jüngern erschienen. oder in dem Gebiet um Jerusalem. Das ist der zweite Punkt. Jesus hat in Jerusalem viel gewirkt, deswegen war diese Stadt vorbereitet. Und drittens lesen wir in Apostelgeschichte 1, die Verse 12 bis 14, was die Jünger nach Jesu Himmelfahrt gemacht haben. Ich lese euch vor, Apostelgeschichte 1, 12 bis 14. Darauf, also nach der Himmelfahrt Jesu, kehrten sie von dem sogenannten Ölberge, der nahe bei Jerusalem liegt und nur einen Sabbatweg entfernt ist, nach Jerusalem zurück. Als sie dort angekommen waren, gingen sie in das Obergemach des Hauses hinauf, wo sie sich aufzuhalten pflegten, nämlich Petrus und Johannes und Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus, Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alphaeus, und Simon, der Eiferer, und Judas, der Sohn des Jakobus. Diese alle waren dort einmütig und andauernd im Gebet vereinigt, samt einigen Frauen, besonders auch mit Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern. Das Volk der Juden war also von Gott an sich schon vorbereitet, weil sie sein Volk waren. Jerusalem war eine vorbereitete Stadt, weil Jesus dort Geschichte geschrieben hat. Aber auch deshalb, weil die Apostel nach Jesu Himmelfahrt gebetet haben, andauernd im Gebet vereinigt waren. Und sicherlich haben sie da auch für diese Botschaft gebetet, wo sie wussten, die sollen wir hinaustragen. Wir sollen Jesu Zeugen sein in Jerusalem, und sicherlich haben sie dafür gebetet, dass Gott die Herzen der Menschen in Jerusalem vorbereitet. Und zu diesen vorbereiteten Menschen kommt jetzt die Predigt des Evangeliums. Und diese Menschen, die sind vorbereitet, so wie dieser Acker im Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld, der auch vorbereitet ist, wo der Same einfach drauffallen muss und Wurzeln schlagen kann und aufgehen kann und Frucht bringt. Und was bedeutet das für uns? Wenn wir Menschen die frohe Botschaft bringen möchten, dann müssen wir sie auch vorbereiten. Dann sollten wir diesen Boden auch vorbereiten fürs Evangelium. Und von diesen drei Vorbereitungen, die auf Jerusalem zutrafen, da können wir eigentlich nur eine für uns anwenden. Weil wir können ja nicht die Tradition unseres Volkes ändern, funktioniert nicht. Wir können nicht Jesus dazu bringen, hier nochmal nach Traunreuth zu kommen, sich von uns kreuzigen zu lassen oder wie auch immer, völlig abwegig. Aber das eine, was wir tun können, ist, dass wir beten können. Wir können dafür beten, dass Menschen hier in Traunreuth fürs Evangelium vorbereitet werden, dass Jesus diese Menschen vorbereitet und dass er die Menschen, die uns am Herzen liegen, vorbereitet, dass sie die frohe Botschaft verstehen und annehmen können. Und die Frage ist natürlich dann, welche Rolle spielt es in meinem persönlichen Gebetsleben? Die Frage muss sich jeder selber beantworten. Aber bereiten wir die Menschen auf das Evangelium vor, indem wir auch ausdauernd und andauernd für sie beten. Aber es stellt sich ja noch eine zweite Frage. Sind wir bereit, uns von Gott gebrauchen zu lassen, so wie Petrus ja hier auch bereit war, diese Predigt zu halten? Sind wir bereit, von Gott etwas weiter zu sagen, weil wir ihn kennen, weil wir einen vertrauten Umgang mit ihm haben, weil wir begeistert von ihm sind? Bist du begeistert von deinem Gott, sodass du, wenn dich jemand fragt, erzähl mir doch mal was von deinem Glauben, dass du einfach erzählen kannst, anfangen kannst. Es gibt ja viele Dinge, von denen Menschen begeistert sind, und wenn man da anfängt, sie zu fragen, dann bereut man es manchmal fast, dass man gefragt hat, weil man ihnen so lange zuhören muss. Ich habe dabei immer dieses Beispiel von der Hausfrau mit dem Thermomix. Manche kennen dieses Gerät, manche lachen auch. Und wenn man eine Hausfrau mit Thermomix fragt, was denn an diesem Thermomix so toll ist, dann setzt sie sich nicht erst eine halbe Stunde hin und muss sich erst mal ein paar Notizen machen, überlegen, was ist da alles gut dran, sondern du als Fragesteller bereust vielleicht nach einer halben Stunde diese Frage gestellt zu haben, weil du merkst, die hört ja gar nicht mehr auf. Ich übertreibe ein bisschen. Aber als Christen sollten wir doch eigentlich mindestens so begeistert sein. Wir sollten doch auch, wenn uns jemand fragt, hey, du und dieser Jesus, was hat denn das zu bedeuten? Das sollten wir doch eigentlich anfangen können, ihm was erzählen können, diesem Fragesteller. Wünsche ich mir zumindest. Bei Petrus war es so, und ich wünsche mir das für mein eigenes Leben, dass ich begeistert von meinem Gott bin und gerne von ihm weitererzähle. Diese vorbereiteten Zuhörer in Jerusalem, der vorbereitete Petrus und das Wirken des Heiligen Geistes führen dann dazu, dass an diesem Geburtstag der Gemeinde 3000 Menschen gläubig werden und sich taufen lassen an diesem Tag. Bei Ausgrabungen hat man da wohl einige größere Becken gefunden, also es war von der Masse her oder von der Menge der Leute, die sich taufen lassen wollten, kein Problem, dass sie sich taufen lassen konnten an diesem Tag. Manche verwirrt es vielleicht, dass hier steht, lasst euch jeder auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden taufen. Es klingt etwas verwirrend, weil man könnte den Eindruck gewinnen, dass es die Taufe ist, durch die die Sünden vergeben werden. Aber das Neue Testament macht an vielen Stellen klar, dass die Sündenvergebung eben nicht durch die Taufe kommt, sondern durch den Glauben. Ganz bekannter Vers, Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und auch der Vers, den der Walter vorher vorgelesen hat, Römer 10, Vers 9. Denn wenn du mit deinem Munde Jesus als den Herrn bekennst und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet werden. Aber warum ist es dann hier so anders formuliert? Warum könnten wir hier jetzt den Eindruck gewinnen, dass die Taufe es ist, die die Sünde wegnimmt? Und der amerikanische Bibellehrer, mittlerweile verstorben, William MacDonald, der gibt dazu eine recht einleuchtende Erklärung, die ich euch gern vorlesen möchte. Er schreibt in seinem Kommentar zum Neuen Testament, es ist wichtig festzuhalten, dass nur die Juden aufgefordert wurden, sich zur Vergebung der Sünden taufen zu lassen. Also in Jerusalem waren Juden anwesend und zu denen hat Petrus gesprochen. In dieser Tatsache liegt unseres Erachtens das Geheimnis zum Verständnis dieses Abschnitts. Das Volk Israel hatte den Herrn der Herrlichkeit kreuzigen lassen. Die Juden hatten geschrien, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Das Volk Israel hatte damit beim Mord am Messias große Schuld auf sich geladen. Nun hatten einige dieser Juden ihren Fehler eingesehen. Durch ihre Buße gestanden sie Gott gegenüber ihre Sünde ein. Indem sie den Herrn Jesus als ihren Retter annahmen, wurden sie wiedergeboren und erhielten die ewige Vergebung der Sünden. Durch die öffentliche Wassertaufe trennten sie sich von dem Volk, das den Herrn gekreuzigt hatte, und identifizierten sich stattdessen mit Jesus. Die Taufe wurde so zum äußeren Zeichen, dass ihre Sünde in Verbindung mit der Verwerfung Christi, ebenso wie alle anderen Sünden, abgewaschen wurden. Die Taufe löste sie aus ihrem jüdischen Umfeld und verpflanzte sie in die Gemeinschaft der Christen. Doch die Taufe an sich gab ihnen keine ewige Errettung. Das konnte nur der Glaube an Christus. Finde ich eine einleuchtende Erklärung. Andere sagen, man müsste hier nicht übersetzen zur Vergebung der Sünden. Also lasst euch taufen zur Vergebung der Sünden, sondern lasst euch taufen wegen der Vergebung der Sünden. Also dass die Taufe, die ja damals unmittelbar auf die Bekehrung gefolgt ist, einfach ein öffentliches Zeichen ist, meine Sünden sind mir vergeben. Wie dem auch sei, das Neue Testament zeigt auf jeden Fall, dass es der Glaube ist, der rettet, nicht die Taufe, auch wenn die Taufe natürlich einen hohen Stellenwert hat und oft genannt wird und auch angeordnet wird. Die junge Gemeinde in Jerusalem, die erlebt hier also eine große Sündenerkenntnis unter den Juden und eine damit einhergehende Erweckung, weil diese Menschen umkehren und ja, sich zu Jesus bekennen. Das war das erste Geschenk, das Gott seiner jungen Gemeinde gemacht hat. Wir kommen zum zweiten Geschenk, das wir heute anschauen möchten, Zeichen und Wunder. In unserem Text wird jetzt nicht genau beschrieben, welche Zeichen und Wunder geschehen sind. Da heißt es einfach nur im Vers 34, und über jedermann im Volk kam Furcht und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Aber in den nachfolgenden Kapiteln, die ja diese erste Zeit der Gemeinde etwas genauer nochmal beschreiben, da wird ausführlich von diesen Wundern berichtet. Zum Beispiel geht es da einmal um die Heilung eines Gelähmten, den Petrus heilen durfte durch die Kraft Jesu. Dann aber auch um den Tod von Ananias und Sapphira, die den Heiligen Geist betrogen haben. Oder auch um die Befreiung der Apostel aus dem Gefängnis, die eingesperrt waren und wo ein Engel vorbeikommt und sie befreit. Also waren richtig große Zeichen, die da geschehen sind. Da war richtig was geboten in Jerusalem. Auf der einen Seite gab es Wunder, über die man sich freut, und wie diese Heilung von dem Gelähmten und die Befreiung aus dem Gefängnis. Auf der anderen Seite gab es Wunder, die ja furchteinflößend sein konnten, wo Gott ganz klar gerichtet hat, wie bei Ananias und Sapphira, die sterben mussten. Und da wundert es uns nicht, dass das Volk, das in Jerusalem gelebt hat, einen großen Respekt vor der Gemeinde hatte. Und ja, so wie es in Vers 47 heißt, die Gemeinde in gutem Einvernehmen mit dem ganzen Volk stand. Da war ein Respekt und eine Ehrfurcht da vor dieser Gemeinde damals. Und da wünschen wir uns vielleicht heute auch. Wir sagen auch, also es wäre doch nett, wenn wir diese Zeichen und Wunder auch wieder hätten bei uns in der Gemeinde. Und es gibt ja bestimmte christliche Strömungen, in denen großer Wert auf Heilung gelegt wird, auf Heilungswunder, wo man richtige Heilungsgottesdienste veranstaltet und wo dann publikumswirksam Menschen geheilt werden oder zumindest angeblich geheilt werden. Und ich sehe das sehr kritisch, diese Entwicklung. Ich glaube zwar hundertprozentig, dass Gott heute noch genau derselbe Gott ist wie damals in der Apostelgeschichte und wie vor aller Ewigkeit. Und ich glaube, dass Gott heute noch genauso heilen kann, wie er damals es konnte. Aber ich glaube nicht, dass wir ihn dazu zwingen können. Ich glaube nicht, dass wir einen Termin festsetzen können als Gemeinde und sagen, da veranstalten wir einen Heilungsgottesdienst und da werden dann Menschen geheilt. Und wenn das nicht sofort funktioniert, dann beten wir so lange und machen so lange Lobpreis, bis endlich diese Heilung eintritt. Also wir drehen quasi Gott so lange am Arm, bis er gar nicht mehr anders kann, als auf uns zu hören. Und das finde ich eine falsche Haltung. Nicht wir sind es, die über Heilung bestimmen, sondern Gott ist es. Er ist souverän. Und in seiner Souveränität, da hat er in bestimmten Zeiten der Geschichte sich durch solche großen öffentlichen Wunder verherrlicht. In der Zeit von Elia und Elisa zum Beispiel. Oder als Jesus auf dieser Erde gelebt hat, da hat Jesus viele Wunder getan, um sich auszuweisen als der Messias. Und jetzt hier in der Anfangszeit der Gemeinde auch wieder viele Wunder, die geschehen sind, um die Gemeinde auszuweisen als die Gemeinde Gottes. In anderen Zeiten gab es diese Wunder einfach nicht. Mit dem Volk Israel hat Gott auch auf ganz besondere Art und Weise gehandelt. In den 40 Jahren Wüstenwanderung zum Beispiel, da hat er sein Volk durch das Manna versorgt, das jeden Morgen vom Himmel fiel und das sie einsammeln konnten und aufessen konnten. Und nach diesen 40 Jahren hat es dieses Manna nie wieder gegeben. Also nur weil Gott einmal so gehandelt hat, heißt es nicht, dass er immer so handeln muss. Auch wenn er sich in seinem Wesen natürlich nie ändert, aber er muss nicht immer so handeln, wie er es einmal getan hat. Und dann, wenn wir in Apostelgeschichte 2 das aufmerksam lesen, dann sehen wir, dass diese Zeichen und Wunder durch die Hand der Apostel geschehen sind oder durch die Apostel, nicht einfach durch alle in der Gemeinde. Also da muss man schon aufpassen, dass man das nicht einfach 1:1 auf unsere Zeit heute überträgt. In der Anfangszeit der Gemeinde hat sich Gott ganz deutlich auf die Seite seiner Gemeinde gestellt, um ja, diese völlig neue Glaubensrichtung zu legitimieren, um zu zeigen, das, was hier am Entstehen ist, das kommt von mir, das ist so gewollt von mir, das steht unter meinem Segen. Es ist meine Gemeinde, die hier gebaut wird. Und deshalb diese großen Zeichen, die da am Anfang geschehen sind, damit vor allem die Juden begreifen, unser Gott beginnt jetzt ein neues Kapitel mit seinem Volk zu schreiben. Es bricht eine neue Zeit an oder ist schon angebrochen. Und natürlich würden wir heute gern immer noch diese großen und schönen Wunder erleben, aber zurzeit sind sie wohl bei uns hier einfach nicht so dran, weil wir in einer anderen Zeit leben. Außerdem müssen wir dann auch konsequent sein und nicht nur die Heilungswunder von ihm erwarten, sondern auch die Gerichtswunder. Und wenn Gott noch genauso diese Wunder tun würde, wie er an Ananias und Sapphira getan hat, dann wären wahrscheinlich ein paar Stühle mehr leer hier heute Morgen und mein wahrscheinlich eingeschlossen. Und trotzdem ist Gott am Wirken. Trotzdem ist er heute noch genau derselbe wie damals. Und ich lese zurzeit ein Buch, wo es darum geht, dass Muslime Jesus begegnen. Und weil es in vielen islamischen Ländern keine Bibel gibt oder weil sie nicht einfach an eine hinkommen, erscheint Jesus diesen Muslimen ganz oft auch im Traum. Und sie haben Visionen von ihm, die sie dann dazu führen, zu anderen Christen zum Beispiel hinzugehen und eine Bibel von ihnen zu bekommen. Also wo Gott wirklich Großes wirkt bei den Muslimen. Und ich möchte euch gerne eine Passage aus diesem Buch vorlesen, weil die bezeichnend ist für dieses Wirken Gottes dort unter Muslimen. Das Ganze spielt in Kairo, also in der Hauptstadt Ägyptens. Hassan schreckte hoch. Eine Hand presste sich grob auf seinen Mund. Und was war das Kalte in seiner Schläfe? Die Mündung einer Pistole. Sein Herz begann zu rasen. Still, kein Mucks, flüsterte der Unbekannte im Dunkeln. Steh auf und komm mit. Mehrere Minuten lang rieb Hassan sich den Schlaf aus den Augen, während sein Kidnapper ihn durch die dunklen Straßen der Kairoer Altstadt schob. Jetzt war es also soweit. Hassan hatte sich alle Mühe gegeben, beim Evangelisieren vorsichtig zu sein und die Leute nur einzeln anzusprechen. Aber jetzt war man ihm auf die Schliche gekommen. Für die Mission unter Muslimen ist Kairo einer der gefährlichsten Orte der Welt. Vor 2 Jahren war Hassan in dieses Viertel der Altstadt gezogen. Er hatte eine Gabe dafür, Gespräche mit muslimischen Freunden auf Jesus hinzuleiten. Aber in diesem Viertel hatte er noch keine einzige Bekehrung erlebt, obwohl er sich täglich Mühe gab. Den Lauf der Pistole im Rücken stolperte Hassan die menschenleeren Gassen entlang. Innerlich schrie er zu Gott: Ist keiner wach, der mir helfen kann? Aber 2 Stunden vor dem ersten Gebetsruf des Muezzin schlief Kairo noch. Und selbst wenn nicht, wer hatte schon Mitleid mit einem Christen, der von einem Imam, also Imame sind die Prediger in den Moscheen, der von einem Imam abgeführt wurde? Die Leute würden einfach denken, ähnlich wie Hassan gerade selbst, dass er auf dem Weg zu seiner wohlverdienten Hinrichtung war. Die grobe Hand an Hassans rechtem Arm trieb ihn unablässig an. Dann und wann zog sie ihn abrupt nach rechts oder links. Hassans Gedanken wanderten zu seiner Aufgabe hier in Kairo, die jetzt so schnell ihrem Ende entgegenging. Jahrelang hatte er den Islam studiert, hatte den Koran auswendig gelernt und die Lehren der führenden islamischen Theologen. Alles mit dem einen Ziel, die Feinde des Evangeliums verstehen zu lernen, die Gott hoffentlich zu seinen Brüdern und Schwestern in Christus machen würde. Gott hatte Hassan eine Leidenschaft für Muslime ins Herz gegeben. Aber was zählten alle diese Vorbereitungen noch jetzt, da er bald der nächste ägyptische Märtyrer werden würde? Hierauf, die raue Stimme riss ihn aus seinen Gedanken. Wie waren sie ihm nur auf die Schliche gekommen? Hatte ihn jemand verraten? Das Blut pulsierte kräftig in seinen Adern von der Angst und von den 5 Stockwerken, die er gerade mit seinem Entführer über die Hintertreppe eines alten Gemäuers hinaufgestiegen war. Wir müssen von diesem Dach auf das da drüben springen. Das ist der einzige Weg. Zum ersten Mal seit sie seine Wohnung verlassen hatten, schaute Hassan direkt in das Gesicht seines Entführers. Erst jetzt merkte er, dass es geschwärzt war, um die Gesichtszüge zu kaschieren. Er schaute kurz zu dem gähnenden Abgrund hin, auf den der Lauf der Waffe wies, dann wieder in die durchdringenden Augen in dem geschwärzten Gesicht. »So weit springen kann ich nicht«, platzte aus Hassan heraus. »Doch, das kannst du, wenn du Anlauf nimmst.« Der Mann wies mit dem Pistolenlauf auf Hassan, »du zuerst.« Was wäre schlimmer, eine Kugel oder 5 Stockwerke tief stürzen? Eines war klar, dieser Mann würde bei der geringsten Provokation abdrücken und der Sprung selbst, wenn er misslang, würde Hassans Leben wenigstens um ein paar Sekunden verlängern. Aber vielleicht gelang er ja und vielleicht gab es dann noch Hoffnung. War es das Adrenalin in seinem Blut? War es ein Schutzengel? Hassan erreichte das andere Dach nicht knapp, sondern souverän. 2 Sekunden später gefolgt von seinem offenbar geübten Kidnapper mit der Pistole in der Hand. Der Mann packte wieder seinen rechten Arm und zog ihn zu einer Dachluke in dem Gebäude, das ein leerstehendes Lagerhaus zu sein schien. Bestimmt würde Hassan den Nachthimmel nie mehr sehen. Jesus, in deine Hände befehle ich meinen Geist, flüsterte er. Hassan sah, wie die Augen des Unbekannten auf sein leises Gebet hin fast unmerklich zuckten. Der Griff um seinen Arm wurde noch fester. Öffne die Luke und steig schnell ein. Wieder unterstrich der Lauf der Waffe seine Worte. Hassan kam es vor, als ob nicht er, sondern ein fremder Schauspieler in einem Fernsehkrimi sich durch die Öffnung schob. Er hoffte, dass die Szene nicht zu schnell zu Ende wäre. Als er in dem Gebäude war, nahm das Geschehen eine dramatische Wendung. Doch hören wir ihn selbst. Ich trat in einen düsteren Raum, der von einer einzigen Kerze schummrig erleuchtet wurde. Sicher würden sie mich gleich hinrichten. 10 Männer, offensichtlich Muslime, standen in einem Kreis. Sie befahlen mir, mich zu setzen. Ich gehorchte und die Atmosphäre änderte sich abrupt. Die geheimnisvollen Männer lächelten mich an. Der Mann, der Hassan gebracht hatte, räusperte sich zuerst. Wir sind Imame. Wir haben alle an der Al-Azhar studiert. Das ist eine Hochschule für die muslimischen Theologen. Als wir dort waren, hatte jeder von uns einen Traum über Jesus und wir sind alle heimlich, jeder für sich, seine Jünger geworden. Eine Zeit lang haben wir uns nicht getraut, irgendjemandem etwas davon zu sagen. Es wäre unser Todesurteil gewesen. Aber schließlich konnten wir es nicht länger verheimlichen. Jeder von uns bat Jesus, ihm zu zeigen, was es heißt, sein Jünger zu sein. Jesus hat uns schließlich zusammengeführt. Und du kannst dir vielleicht vorstellen, wie wir staunten, als der Heilige Geist uns zeigte, dass es noch andere Imame gibt, die Jesus gefunden haben. Jetzt treffen wir uns hier 3-mal in der Woche nachts, um für unsere Familien und die Menschen in unseren Moscheen zu beten, damit auch sie Jesus finden. Wir wissen, dass du auch Christus nachfolgst. Er hat uns zu dir geführt. Hassan erinnert sich, ich war einfach sprachlos. Aber dann so erleichtert, dass ich minutenlang lachte, während mich die anderen lächelnd anschauten. Und dann erklärte sein Entführer ihm den Grund für dieses nächtliche Treffen. Es tut mir sehr leid, dass ich dich so erschreckt habe mit der Farbe im Gesicht und der Pistole, aber anders hätte ich dich nicht hierher gekriegt. Alles andere wäre zu gefährlich gewesen. Bitte entschuldige. Aber jetzt unsere Frage. Kannst du uns in der Bibel unterrichten? Also hier ein Wunder, das Gott tut, das heute geschehen ist, weiß nicht, vor wie vielen Jahren, aber nicht allzu lang her, zumindest keine 2000 Jahre her. Und man hört es immer wieder, dass Jesus Menschen in der islamischen Welt im Traum erscheint, um sie auf sein Wort aufmerksam zu machen. Und das tut er ganz still, ohne großes Aufsehen, ohne großes Brimborium, sondern ganz still und leise. Aber all diese Wunder, die zeigen, dass Gott heute noch genau dasselbe ist wie damals, dass er heute noch genau die Wunder tun kann, die er damals getan hat, aber dass wir ihn auch nicht dazu nötigen können, das zu tun. Er ist und bleibt der souverän Handelnde. Jetzt kommen wir zum dritten Geschenk, das Gott seiner Gemeinde gemacht hat, Liebe und Gemeinschaft. In Apostelgeschichte 4, Vers 32, da steht, dass die Gläubigen damals in Jerusalem ein Herz und eine Seele waren. Also dass da ungetrübte Gemeinschaft und brüderliche Liebe untereinander geherrscht hat. Und in unserem Vers 42, also Apostelgeschichte 2, da steht, wie sich diese Gemeinschaft geäußert hat. Da heißt, sie hielten aber beharrlich fest an der Lehre der Apostel und an der brüderlichen Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den Gebeten. Eigentlich alles Dinge, die man gemeinsam tut. Bei 3000 Neubekehrten am ersten Tag war es sicherlich nicht möglich, mit jedem Einzelunterricht zu haben, sondern die Lehre, die wurde gemeinschaftlich empfangen. Und überhaupt haben sie viel Zeit miteinander verbracht, haben zusammen das Abendmahl gefeiert, zusammen gegessen, zusammen gebetet. Und die Geschwister damals, so scheint es, die waren richtig gehend verliebt in Jesus und in seine Gemeinde. Und so wie zwei frisch Verliebte jede freie Minute miteinander verbringen möchten, so war es auch hier. Sie konnten gar nicht genug voneinander bekommen. Und wenn ich mich an die Zeit nach meiner Bekehrung erinnere, ich war so ungefähr 20, dann war es da genauso. Da wollte ich mit den Geschwistern Zeit verbringen, da wollte ich nicht nur morgens im Gottesdienst sein, sondern ich wollte den Nachmittag auch noch mit den Geschwistern verbringen, den Abend am besten auch noch. Und die Gemeindeveranstaltungen, die waren Höhepunkte in der Woche, nicht irgendwelche Pflichtveranstaltungen, wo ich halt hingegangen bin, sondern das waren die Highlights der Woche. Ich glaube, dass Gemeinschaft bzw. die Sehnsucht nach Gemeinschaft, die gehört zum Christsein dazu. Christsein ist kein Einzelkämpfertum, sondern was, was in der Gemeinschaft erfolgt. Und ich glaube, gerade diese Corona-Zeit, die hilft uns auch, den Wert von Gemeinschaft wieder neu zu schätzen. Wir hatten ja im Frühjahr diesen Lockdown, wo wir Gottesdienst nur übers Telefon halten konnten. Und ich weiß noch, wie ich, nachdem das vorbei war, wir unseren ersten Gottesdienst wieder hier feiern konnten, wie ich grinsend von Pertenstein hierher geradelt bin, weil ich mich so gefreut habe, endlich wieder Gemeinschaft haben zu können. Wenn auch mit Abstand und Maske und auch nur eine Stunde lang, aber ich musste die ganze Zeit grinsen, wie so ein Honigkuchenpferd. Und die Frage ist, wie viel liegt uns denn an Gemeinschaft? Wie sehr sehnen wir uns nach Gemeinschaft miteinander und mit dem Herrn? Und ich fände es schön, wenn wir dafür beten, dass uns Gemeinschaft auch wieder wichtiger wird, persönlich, wenn wir da einen Mangel sehen, und dass sich auch bald wieder die Umstände so ändern, dass wir unsere Gemeinschaft wieder ungestört und ohne Abstand leben können. Und die Gemeinschaft der Christen und die Liebe untereinander, die hat auch vom Geldbeutel keinen Halt gemacht. Es war ja nicht so, dass die eine Kommune gegründet hätten oder Kommunismus, wo allen alles gehört und es kein Privateigentum mehr gab. Aber diejenigen, die zu viel hatten, die haben denen gegeben, die zu wenig hatten. Und weil die Liebe untereinander so stark war, da konnten die Reichen nicht ertragen, dass die Armen Not gelitten haben. Und so wurden die Bedürftigen durch die Reichen versorgt. Und da lesen wir nichts davon, dass die Apostel das angeordnet hätten oder so, sondern es geschah alles völlig freiwillig. Eben aus Liebe zu den Geschwistern. Und weil die Liebe untereinander so groß war, können wir aber auch davon ausgehen, dass diese Großzügigkeit nicht ausgenutzt wurde. Das war ein liebevolles Geben und Nehmen. Natürlich stellt sich dann die Frage, wie gehen wir heute mit unserem Besitz um? Ist es was, was wir als unser gutes Recht ansehen, weil wir es ja mit unserer Hände Arbeit erarbeitet haben? Oder ist es was, was wir als Gnade Gottes sehen und sehen, das hat uns Gott geschenkt, und wir uns überlegen, wie können wir unseren Geschwistern damit daran Anteil geben oder unseren Geschwistern auch mit dem dienen, was uns Gott anvertraut hat. Die andere Seite, wie gehen wir damit um, wenn Geschwister aus der Gemeinde mehr haben als wir, wenn es denen besser geht als uns? Sind wir dann neidisch und gönnen es ihnen nicht so richtig? Oder denken, die könnten mir doch eigentlich was abgeben? Oder können wir uns auch mit ihnen freuen, dass Gott sie so gesegnet hat? Das ist die Frage, die wir uns stellen müssen, wo ich euch jetzt keine Antwort geben kann für euer persönliches Leben, aber darüber nachzudenken lohnt sich sicherlich. Die Apostelgeschichte, die beschreibt ja einfach mal die Zustände, wie sie damals waren. Ist kein Lehrbrief, der direkte Vorschriften irgendwie macht, sondern sie beschreibt einfach diese Zeit der ersten Gemeinde und gibt uns einen Einblick in die Zustände damals. Und was Gott dir damit sagen möchte, das darfst du ihn gerne im Gebet fragen. Wir haben uns heute Morgen die Geschenke angeschaut, die Gott seiner Gemeinde gemacht hat. Es waren erstens Sündenerkenntnis und Erweckung. Lass uns da auch dafür beten, dass unsere Freunde, Verwandten, Bekannten, vielleicht sogar unser ganzes Volk, sowas nochmal erleben darf. Eine Sündenerkenntnis und eine Erweckung in unserem Land. Das andere Geschenk waren die Zeichen und Wunder. Da haben wir gesehen, dass Gott heute noch genau derselbe ist wie damals und dass wir von ihm Großes erwarten dürfen, aber dass wir ihn auch nicht dazu zwingen können, so zu handeln, wie wir denken. Und das dritte Geschenk ist die Liebe und die Gemeinschaft. Freu dich daran, dass Gott dich in seine Gemeinde gestellt hat und bring dich liebevoll in diese Gemeinschaft ein. Amen.